Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wird es ganz besonders spannend. Lasst euch mal auf einen, macht mal bitte die Augen zu. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr müsstet so Social Media verwenden, im Internet surfen und vor allem auch online einkaufen. Neben der ganzen Tatsache, dass ihr so auch noch irgendwie euren Alltag ineinander kriegen müsst. In der Situation befindet sich mein heutiger Gast und ich bin wirklich stolz, dass er zugesagt hat und sich hier vors Mikrofon mit mir traut. Und das ist Erdin Chiplak, alias Mr. Blindlife. Denn man wird es nicht glauben, Erdin ist erfolgreicher Social Media Creator. Der hat über 33.000 Follower auf Instagram, der hat über 100.000 YouTube Follower und auf TikTok über 500.000 Follower auf seinem Account. Was macht er? Er vloggt über seinen Alltag und zeigt eben mal, für welchen Herausforderungen er im Alltag steht, in einer Welt der Sehenden unterwegs zu sein. Erdin kann auch 2% sehen, hat uns hier in Hamburg im Podcast-Studio besucht und wir gehen jetzt einfach mal durch. Wie fühlt sich denn das Internet an, wenn man nicht sehen kann? Wie kann man Social Media überhaupt benutzen? Und vor allem, das ist ja eigentlich die größte Sensation, wie kann man als nahezu blinder Video- und visuellen Content machen und dabei so erfolgreich sein? Dazu steigen wir auch mal ein, denn darum geht's ja hier. Ihr als Marketer wollt ja etwas lernen. Diese Zielgruppe, über die wir sprechen, die also auf barrierefreie Webseiten, Shopping Experience und ähnliche Dinge angewiesen sind, die ist größer, als ihr denkt. Das wird Erdin uns nämlich gleich erklären und vor allem auch, warum es vollkommen logisch ist, dass diese Zielgruppe immer größer wird und vor allem auch, wie relevant die ist. Wir knacken einfach mal die größten Mythen und ich bin da auch ehrlich, wir haben vorher den Deal gemacht, ich darf ihm jede blöde Frage stellen, die mir dazu einfällt, denn das haben wir ja alle. Berührungsängste, wir wollen Dinge falsch machen. Und vor allem, wir wollen auch häufig gar nicht drüber reden. Zum Beispiel, wir klären eins der größten Mysterien. Was gehört in so einen Alttext rein? Warum ist das relevant? Und vor allem jetzt auch mal für euch als Marketer. Das ist ja nicht nur in Richtung Barrierefreiheit relevant, sondern wenn ihr das ordentlich macht, habt ihr auch mehr SEO-Traffic. Also Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Bleibt unbedingt dran und gebt euch mal diese 40 Minuten zum Thema Barrierefreiheit im Netz mit Erdin Chiplak alias Mr. Blindlife. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive, neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Moin Erdin, schön, dass du da bist.
Moin, hi, danke für die Einladung.
In guter alter OMR Education Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Barrierefreiheit im Netz zu reden?
Ja, moin, mein Name ist Erdin Chiplak, im Internet auch unter dem Namen Mr. Blindlife bekannt. Ich bin Sozialarbeiter, habe also viel mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit zu tun und seit einigen Jahren auf Social Media aktiv, auf den ganzen gängigen Plattformen, die man so kennt und kläre halt zum Thema ja, Barrierefreiheit, Inklusion auf und bin selber blind nach dem Gesetz, also gesetzlich blind, sage ich mal gerne. Ich sehe so 2%. Ja, wie soll ich das erklären? Alles verschwommen. Eigentlich sehe ich das, was ich sehen will.
Ich finde es richtig cool, dass du heute vorbeigekommen bist und vor allem, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich dir jede blöde Frage stellen darf, die wir da draußen alle haben und uns nicht trauen zu fragen. Deshalb finde ich super, dass du heute vorbeigekommen bist. Nimm uns doch mal bitte mit in deine Welt. Was bedeutet diese digitale Welt für dich? Wie kannst du dich darin bewegen? Wie erlebst du die?
Also, die digitale Welt ist natürlich ziemlich cool erstmal. Ne? Man kann ja alles, was das Positive ist, auch für sich verwenden, wenn der Zugang immer gewährleistet ist. Und ich sage mal so, was die digitale Welt angeht, seitdem es die Smartphones gibt, ist das Ganze ja nochmal extrem besser zugänglich geworden. Also bedeutet, ich sehe ja 2%, das heißt, auf den ganzen Medien bin ich unterwegs mit der sogenannten Zoom-Funktion. Also ich vergrößere einfach den gesamten Bildschirminhalt. Dann sehe ich zwar vielleicht nur 5% des Displays, aber es ist dann relativ groß und ich kann es lesen, meistens. Oder ich habe halt so einen sogenannten Screenreader. Das heißt, ich lasse mir einfach die ganzen Apps, Texte, Menüpunkte vorlesen. Und das kannst du ja mittlerweile auf sämtlichen Sprachen machen, die Geschwindigkeit anstellen, männliche oder weibliche Stimme, wie auch immer. Kannst du alles machen,
ja.
Quasi deinen Bedürfnissen anpassen und dann geht trotzdem nicht alles, aber vieles.
Klappt das auch auf Social Media oder nur auf klassischen Webseiten?
Es klappt teilweise auch auf Social Media, aber da gibt es immer wieder Probleme. Also beispielsweise mit dem Screenreader werden Menüpunkte gerne nicht vorgelesen. Die heißen dann irgendwie, was weiß ich, Hashtag 23465 4V unterstrich irgendwas. Mhm. Und du musst dann quasi wissen, ach, das heißt eigentlich Menü. Also da gibt es so Dinge, die sind visuell vielleicht gut gemacht,
ja.
Aber wenn du es nicht siehst, ja, für den Screenreader, also was wie Voice-Over oder Talkback, dann nicht gut hinterlegt.
Lass uns mal zu deiner Creator-Karriere noch kurz kommen, denn du bist ja Creator. Und dann, als wir im Austausch waren, hast du mir gesagt, hey, ja, ich bin hier auf Insta und auf YouTube unterwegs. Und dachte ich erstmal, ja, das sind ja irgendwie visuelle Plattformen. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass das keine sind, wo du dich austobst. Aber du bist ja sehr erfolgreich unterwegs. Du musst da mal gerne mit.
Ja, also ich muss immer betonen, dass ich halt diese 2% sehen kann und dementsprechend die ganzen Inhalte ja zu 95% selbst mache. Also klar, manchmal brauche ich jemanden kurz, der für mich filmt, wenn ich irgendwo rüberspringe, was auch immer. Aber prinzipiell filme ich alles selbst, lade alles selber auf den ganzen Plattformen hoch. Und da kommen wir halt auch zu den ganzen Problemen. Ne? Also ich musste mir so Tricks erarbeiten, wie ich dann quasi hier oder da etwas hochladen kann, wie das Ganze funktioniert. Ich kann auch nicht überall was hochladen. Also beispielsweise, wenn ich draußen bin und die Sonne scheint, ja, dann sehe ich gar nichts mehr. Dann kann ich auch nicht auf dem Smartphone arbeiten. Also mit dem Screenreader ja, aber die App ist dann nicht barrierefrei, heißt, ne, Menüpunkte werden nicht vorgelesen. Oder Bilder bei einer gewissen Plattform zum Beispiel, ja, dann heißt es Bild. Oder es gibt ja eine AI, die mittlerweile sagt, Person mit schwarzer Jacke oder so. Aber es bringt ja dann auch nicht so viel. Mhm. Ja.
Du bist, was ist dein Hauptkanal? Ist das YouTube oder ist das Instagram? Oder TikTok?
Ja, also mit YouTube habe ich angefangen 2014. Jetzt ganz frisch oder relativ frisch die 100.000er geknackt, bin ich sehr happy drüber.
Ja, Glückwunsch.
Danke. TikTok ist so die Plattform, die mich wirklich präsent gemacht hat. Also da habe ich jetzt so eine halbe Million und das ist so
eine
die Plattform.
Halbe Million, ja, ja. Follower. Krass.
Ja, ich sage das so selbstverständlich, aber das ist natürlich für mich auch total überwältigend gewesen,
ja. Weil
ich dadurch natürlich eine ganz andere Reichweite habe, ganz viele junge Menschen mich auch erkennen, auf der Straße anquatschen und so.
Ja.
Ja, und auf Instagram, wo man jetzt mich am wenigsten erwarten würde, bin ich natürlich auch.
Mhm.
Mach aber wenig Bilder dort, sondern eher, also meine Stories zum Beispiel sind immer mit Sprache, also ich rede immer irgendeinen Quatsch und dann mache ich halt Reels oder sowas. Ne? Also Videos ist mein Merkmal.
Einfach, weil es für dich einfacher ist, Videos zu produzieren.
Ja, genau, bei Bildern ist immer so die Sache, ne, also sieht das gut aus und irgendwas überbelichtet, unterbelichtet. Ich habe es versucht zu lernen, aber es ist ja schwierig.
Warum fängt man mit sowas an?
Ja, also es hat eigentlich bei mir zwei Gründe. Zum einen damals 2008, als ich mein Studium begonnen hatte, hatte ich eine Hilfsmittelfirma, die mich schlecht beraten hat. Also das heißt, ich hatte blindes Vertrauen zu ihr, ja, Wortwitz, und diese Hilfsmittelfirma hat mir quasi Hilfsmittel angedreht, die nicht so gut sind. Also ein Laptop mit einem schlechten Prozessor und wenn ich dann eine Vergrößerungssoftware gestartet habe, dann lief der Lüfter auf 100%. So, dann hast du nochmal irgendwie Word oder so gestartet und dann war schon gefühlt vorbei. Dann störst du auch die anderen im Unterricht, ne? Also in der Uni, im Seminar, wenn dein Laptop irgendwie auf 100% läuft. Und eine Kamera, also so eine Assistenz, also eine kleine Kamera, womit man quasi die Tafel abfilmen kann. Ich habe immer im Studium dann 2 Plätze mindestens eingenommen. Ja, und wenn die Seminare voll waren, sehr oft, ach, warst du auch nicht so der größte Held, ne? Ja, klar, siehst schlecht, aber das war das eine. Und das andere war, ich habe in meinem Praxissemester im Studium, also Studium zur sozialen Arbeit, habe ich ein Auslandssemester in der Türkei gemacht, weil meine Wurzeln liegen in der Türkei, beziehungsweise meine Eltern kommen aus der Türkei. Und ich dachte mir so, naja, im Urlaub ist ja alles schön, ne? Aber geh doch mal hin und leb doch mal zumindest ein halbes Jahr.
Ja.
Und es war auch schön, aber das sind so diese 2 Punkte, wo ich gelernt habe, wie schlecht ich eigentlich sehe. Ich habe das früher nie als Problem gesehen. Ja, ja, du siehst schlecht, 2%, ja, ist doch egal. Na, die Schule, also die Blindenschule, auf der ich war, die hat mich auf alles nicht vorbereitet, aber die Schule war zumindest so eingestellt, dass man da einen Zugang zu hat und, und. Die Probleme begannen quasi erst, nachdem ich sag jetzt mal, aus der Welt der Blinden, ja, so eine Welt, ihr wisst, was ich meine,
ja. Rausgegangen
bin im Studium. Da war nicht mehr jemand blind. Die konnten alle sehen. Da musste ich mich natürlich versuchen, wie mache ich das jetzt? Teilhabe. So, wie nehme ich jetzt teil an den Kursen im Ausland? Wie mache ich dieses und jenes? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe vor 2013 keinen weißen Langstock oder Blindenstock genutzt, weil ich dachte, ja, ich sehe zwar schlecht, aber ist mir egal, will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass das andere wissen.
Ja, okay.
Ja, das war natürlich nicht cool. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich mich hingesetzt und gesagt, ey, du musst doch jetzt endlich mal, also was hast du eigentlich für eine Beeinträchtigung? Ne? Also klar, ich habe es mein Leben lang, aber es war mir mein Leben lang nicht bewusst.
Ja, weil du es gewöhnt warst einfach.
Genau, das war normal so für mich. Und umso älter du wirst, umso mehr gehst du ja aus deiner Komfortzone raus. Ne? Du bist unterwegs in anderen Ländern, Städten, Freunde, wie auch immer. Dann hast du nicht immer jemanden, der dich irgendwo hinbringt oder der das ausgleicht, was du jetzt nicht hast, also die 98% Sehkraft. Und dann habe ich halt gelernt, okay, du musst lernen, mit dem Blindenstock umzugehen. Du musst lernen, was hast du für eine Beeinträchtigung, welche Augenerkrankung hast du. Ich habe ja ein Gesamtpaket. Und dann, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, kannst du wieder rausgehen und loslegen. So, nachdem ich das Ganze mehr oder weniger gelernt habe, habe ich halt mit Social Media auch 2014 angefangen. Und ganz ehrlich, jetzt mal sowas, ein Insider, das weiß auch nicht jeder, dieses Social Media, dieses Videos drehen, diese Daily Vlogs oder was ich mal damals gemacht habe und immer noch mache, das war auch so eine Art Therapie für mich, dieses Verarbeiten.
Ja.
So dieses, ich habe diese Probleme, ich spreche mal mit anderen Leuten darüber, ich bin nicht der Einzige.
Auch um anderen Mut zu machen oder warum hast du das gemacht? Oder einfach nur für dich erstmal?
Ja, also ich wollte quasi auf gewisse Missstände aufzeigen, ja. Aufzeigen, dass wir auch genauso Menschen sind wie andere Menschen. Ne, der eine hat blonde Haare oder rote Haare oder wie auch immer und ich sehe halt schlecht. Oder irgendeiner sitzt im Rollstuhl, wie auch immer. Und dann natürlich auch für mich selbst so dieses, mit wem soll ich über meine Probleme reden? Ich komme gerade damit nicht so zurecht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, bring es ins Internet raus. Okay, ist auch gefährlich, sowas zu machen, ne? Internet sehr viel Hate und so kann auch zurückkommen.
Mhm.
Aber es kann auch sehr positiv sein und bei mir lief's ja meistens gut. Also ich sag mal so, nachdem das Ganze wirklich durch die Decke ging, so mit TikTok letztes Jahr, da habe ich sehr, sehr viel Hate auch abbekommen. Also extrem viel. Also weil die ja gesagt haben, du bist nicht blind, du tust nur so, du willst ja nur Fame werden und so weiter und so fort.
Von der blinden Community oder von der, ich sag jetzt mal, sehenden Community?
Also soweit ich es nachvollziehen konnte, von der sehenden Community. Ja. Weil die das einfach nicht verstanden haben. So, wie kannst du denn verreisen? Wie kommst du in eine andere Stadt?
Ja.
Wie hast du den Weg überhaupt hier ins Studio gefunden?
Ja.
Also, weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie habe ich es gefunden und das geht ja halt.
Ja.
Und die Problematik ist für die Medien ganz wichtig. Früher, so 90er, 2000er, gab es ja nur eine Art von Blindheit, was repräsentiert wurde. Der Blinde, der nichts sieht.
Mhm.
Ja, das ist aber ein Irrtum. Die wenigsten blinden Menschen sind vollkommen blind. Also, dass sie nichts sehen. Also, nicht mal schwarz. Weil, ne? Und ich mit meinen 2% war dann quasi eine Randgruppe, eine Randgruppe, eine Randgruppe, wo ich dachte so, boah, warte mal, ich will auch meinen Platz hier in dieser Welt.
Ja. Über wie viele Menschen reden wir denn für die, also die ein beeinträchtigtes Sehvermögen haben und deshalb speziell an die digitale Welt auch spezielle Anforderungen haben?
Ja, also allgemein reden wir in Deutschland von circa 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderungen. Ne? Um die 83 Millionen Menschen gibt es, 7,8, dann rechnen wir es ein bisschen hoch runter,
so,
ist das weniger als 10%.
Ja.
Und das ist schon viel. Davon, jetzt wird es schwierig. Es gibt immer keine genauen Zahlen über blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Das hat was mit dem, ich glaube, mit dem Datenschutz zu tun, lass mich nicht lügen,
ja.
Weil die ganzen Zahlen da nicht erhoben werden. Aber das Statistische Bundesamt redet von 350.000 blinden und sehbeeinträchtigten Menschen, also Menschen, die bis zu 30% ein Sehvermögen haben.
Hm.
Der Blindenverband oder der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband geht von 1,2 Millionen blinden und sehbeeinträchtigten Menschen aus, laut deren Hochrechnung anhand von Statistiken von Nachbarländern und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, also ist nicht wenig. Und natürlich wollen diese Menschen auch an der digitalen Welt teilhaben. Und natürlich ist ein Großteil von diesen Menschen, sind ja im Alter, werden sie ja blind. Also der typische grüne Star, graue Star,
ja.
Das man mittlerweile auch schon operieren kann. Aber es gibt auch einen großen Teil von Menschen, die sind jung und wollen im Internet Spaß haben. Na Moment, das klingt falsch. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja. Lass uns mal ein bisschen in die Praxis springen. Was sind denn so die größten Barrieren, die dir im Internet aufgebaut werden?
Also auf Webseiten bin ich schon sehr, sehr ungern unterwegs, weil jede Webseite ist anders strukturiert. Es ist natürlich sehr visuell lastig, was ich ja auch verstehen kann. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Aber dann gibt es zum Beispiel keine Bildbeschreibung auf der jeweiligen Webseite. Dann heißt es nur Bild. Bild 1, Bild 2.
Das ist dieser klassische Alttext, der dann fehlt.
Richtig, ja. Genau. Das ist super wichtig. Oder der Menüpunkt ist mal links, mal ja. Rechts. Oder das sind so Dropdown-Menüs, die du dann mit dem Screenreader gar nicht erfassen kannst. Und deswegen, ja, also auf unterschiedlichen Webseiten unterwegs sein ist echt schwierig. So diese größeren Plattformen, ja, ob die jetzt wirklich barrierefrei sind, mehr oder weniger.
Hm. Also was wie dann, das sind dann Facebook, Instagram, YouTube oder so Plattformen, meinst du?
Genau, also so Instagram zum Beispiel versucht barrierefreier zu werden, geht ja auch. Da gibt es auch die sogenannten Alternativtext.
Ja.
Das irgendwie viele verwechseln das mit den sogenannten Hashtags, die dir dann da reinballern, sage ich jetzt mal. Ja. Aber da gehört eigentlich wirklich eine Bildbeschreibung zu, kurze, knappe Beschreibung, was ist da? Und natürlich in den Stories, naja, viele posten nur Text, da kannst du mit dem Screenreader nicht drauf zugreifen. Hm. Oder man hört nur Musik.
Also es ist einfach wichtig, diese Texte auch vernünftig auszufüllen. Also ich kenne das noch aus meiner Agenturzeit halt irgendwie früher, da irgendwie habe ich die wildesten Sachen gehört, was man da halt irgendwie eintragen sollte. Aber wenn wir jetzt von uns beiden hier ein Foto machen, würde man sagen, irgendwie Podcast-Studio-Innenaufnahme, zwei Männer sitzen vor zwei Mikrofonen am Tisch. Das wäre schon hilfreich.
Das wäre absolut hilfreich. Und ja, da gibt es unterschiedliche Richtlinien wieder, ja. Dann streiten sich die Leute auch wieder. Also wenn ich jetzt hier was sage, dann wird ein anderer bestimmt sagen, nein, ja. So gehört das nicht. Aber das, was du gesagt hast, ist schon mal ein echt gutes Beispiel.
Und vor allem auch SEO-relevant. Also man an euch Marketer da draußen, so oft ihr mal denkt, das ruhig mal mit, denn das bringt den ein oder anderen Klick wahrscheinlich mal doch mehr, wenn ihr da nämlich noch Zusatzinformationen in die Bilder reinschreibt. Wie ist das bei, also ich nehme mal YouTube eben mal das Beispiel. Das heißt, du gehst auf youtube.com und nimmst dann die Spracheingabe und suchst dann Content. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ne? Genau, entweder mache ich das so, und dann lasse ich mir quasi die ganzen Titel vorlesen und dann schaue ich mal, was ich da so schauen möchte. Mhm. Und da kann man auch navigieren mit Play, Pause, Vor, Zurück. Also es geht auch mit dem Screenreader meistens. Ich kann immer nicht für die jeweiligen Updates sprechen. Ne? Wenn irgendein Update rauskommt, kann natürlich wieder irgendwas zerschossen werden. Ansonsten arbeite ich halt mit Zoom. Ne? Also ich vergrößere mir den Bildschirminhalt. Also sagen wir mal, zu Hause habe ich einen 32-Zoll-Monitor und davor sitze ich auch 3 Zentimeter davor und vergrößere dann alles und dann lese ich mir das halt durch. Also Schriftgröße, weiß ich nicht, 60 oder so. Und dann geht das auch mehr oder weniger. Ist aber schon zeitaufwendiger, ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Hab ich jetzt auch gerade gedacht, also wie wenn so ein Verhältnis immer, wie lange du dann brauchst, um mal so einen YouTube-Titel dir mal dir anzugucken oder mal so ein Description halt zu lesen. Das ist ja richtig Zeit.
Also wenn du mit dem Screenreader arbeitest und mittlerweile echt gut da drin bist, dann ist ja die Geschwindigkeit auf 80-90%. Also es ist extrem schnell. Dann kommt es drauf an, wie gut du bist, dann hast du vielleicht nicht unbedingt so einen Nachteil klingt schlecht, aber halt einen Zeitaufwand mehr. Mhm. Aber wenn du nur mit Zoom arbeitest, das habe ich schon festgestellt, dann dauert das teilweise schon wirklich ewig. Also gerade auf Webseiten zum Beispiel was zu suchen. Also such mal das Impressum irgendwo. Ja, schwierig.
Das stimmt, das suchen wir alle häufig. Das heißt aber auch, wenn wir nochmal bei den Videobeschreibungen bleiben, das heißt immer, da ein eindeutiger Titel ist für dich auch hilfreich. Das heißt also nicht irgendwelche kreativen, reißerischen Überschriften, sondern eben halt, was erwarte ich da?
Ein eindeutiger Titel, eine gute Beschreibung, darunter sieht man ja meistens mal 1-2 Zeilen Text, wenn da direkt steht, was es genau ist. Und ja, auch das jeweilige Bild. Na klar, also wenn zum Beispiel ein Bild gut strukturiert ist, also nicht zu viele Farben, einen guten Kontrast hat, da können auch Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ja viel damit anfangen. Also bei meinen Videos ist es immer so, dass ich immer oben und unten so einen kleinen orangenen Balken habe. Das ist so der Wiedererkennungswert. Da erhoffe ich mir, dass viele Menschen nicht schlecht sehen, wenn die dann so YouTube rumsurfen. Ah, okay, das ist hier Mr. Blind Life. Oder das sind jetzt seine Videos in der Abo-Box oder so. Versuche ich so zu unterstützen. Ob es jetzt perfekt ist, ja, kann man drüber streiten.
Lass uns einmal zur Website springen. Hast du gesagt, okay, Bilder haben wir schon drüber gesprochen. Menüführung hast du auch gesagt. Mal ist es links, mal ist es rechts. Was gibt es da noch?
Schriftart, ne, wenn man eine Sehbeeinträchtigung hat, Kontrast. Also nicht irgendwie weiße Schrift auf hellgrauem Hintergrund oder sowas, das sieht man ja auch sehr oft.
Ja.
Oder wenn man jetzt scrollt zum Beispiel, dass dann so Bilder durchscrollen, der Text sich währenddessen verändert und von irgendwo ein anderes Bild reinkommt, also da gehst du ja ganz schnell verloren. Also ich weiß, es sieht gut aus und da ist halt natürlich wieder die Kunst, so wie machen wir das jetzt, dass wir irgendwie alle aufeinander zukommen. Und deswegen möchte ich halt hier nicht nur sagen, alles ist schlecht, sondern okay, wie könnten wir das vielleicht alternativ machen? Da gibt es bestimmt Experten da draußen, die dann halt sagen, hey, so könnte man das gestalten. Also Kontrast super wichtig. Wenn wir noch weiter gehen wollen, vielleicht so ein Punkt wie einfache Sprache. Ne, man hat ja oft manchmal oben links oder rechts so Englisch, Deutsch, andere Sprachen.
Ja.
Da gibt es also einfache Sprache oder leichte Sprache heißt das für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Es gibt auch so Webseiten, wo du Zoom und so nutzen kannst oder Kontrast ändern kannst. Ist cool, wenn das alles dabei ist. Aber ja, muss man halt immer schauen.
Du hast uns ja gerade erzählt, du hast nicht nur positive Erfahrungen gemacht im Bereich Community Management. Wie sieht das denn für dich aus? Also wenn du da Kommentare halt beantwortest, sei es auf TikTok oder auf YouTube.
Ja, also so kurze Kommentare wie sehr cool, nicht so cool, hat Spaß gemacht, danke oder so. Das kann ich mit Zoom, also der Vergrößerungssoftware, relativ schnell abhaken. Das kann ich dann lesen und kann dann direkt darauf antworten. Interessant wird es halt bei längeren Kommentaren, die dann so 2, 3, 4 Zeilen sind. Weil das kann ich dann nicht mehr überblicken. Das heißt, das muss ich mir per Sprachausgabe Screenreader vorlesen lassen.
Ja.
Und dann nehme ich mir auch immer die Zeit, das Ganze zu beantworten. Und das ist natürlich schon zeitaufwendiger. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich komme auch gar nicht mehr komplett hinterher.
Ja.
Weil es teilweise zu viele Kommentare sind. Und ich versuche wirklich, auf viele Kommentare zu antworten. Und wenn ich halt sehe, eine Person gibt sich voll Mühe oder hat eine total interessante Frage, dann setze ich mich auch hin und denke so, okay, wie kann ich dieser Person jetzt auch wirklich gerecht werden? Weil diese Person hat sich ja dahingesetzt und sich Mühe gemacht. So ein Dankeschön oder ein Herz ist schön, auch cool, freue ich mich. Aber wenn jemand sagt, ah, also übrigens, die und die Situation hatte ich, dann versuche ich auch immer zu antworten. Aber klar, viele ja, Wortwitz, Kommentare übersehe ich auch einfach bei der Masse. Das ist einfach leider.
Ja, wie viel Zeit steckst du in der Woche so in Social Media rein?
Also ich lebe mit Social Media gefühlt. Also ja. Ich habe das gar nicht so richtig drin. Also morgens stehe ich auf, dann checke ich erstmal alles. Dann habe ich gefrühstückt, dann wird das erste Video schon gepostet. Dann plane ich, was ich drehe ich an dem Tag. Wie mache ich das Ganze? So ein kleines Konzept. Oder wenn ich jetzt irgendwo hinreise, was nehme ich für Kameras mit? Und also mein Kopf ist immer Content kreieren. Wie geht das?
Ja.
Und immer so, was sind für Hindernisse da? Was könnte ich jetzt lustig umsetzen?
Ja.
Und wie kann ich mich vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen selbst veräppeln? Ne? Also man muss ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben.
Bei deinen Reichweiten, die du hast, hatte ich schon mal irgendeine Brand angefragt für eine Influencer-Kooperation?
Ja, ich habe schon einige Kooperationen gemacht. Also ich habe schon Videos für Firmen produziert.
Ja.
Da ging es dann oft zum Thema Aufklärung. Also was gibt es zum Beispiel für Barrieren in der Stadt? Oder wie machst du dein Video? Oder was wäre auf, was ist Instagram praktischer oder so?
Ja.
Da habe ich schon einige Anfragen gehabt. Kriege ich auch immer wieder welche und habe auch ab und zu die Möglichkeit, auch Hilfsmittel zu testen. Das interessiert natürlich speziell die blinden und sehbeeinträchtigten Menschen sehr. Aber ja, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Also, es läuft langsam. Ich bin sehr, sehr happy. Und mein Ziel ist auch damit, irgendwann wirklich vollkommen selbstständig zu werden.
Ja.
Weil ich sage immer, versuch deinen Traum zu leben. Ja, ist einfach so dahergesagt jetzt. Aber ich habe wirklich jahrelang davon geträumt. Und dann war auch kurz davor, vor einigen Jahren auch aufzugeben. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Das finde ich auch. Aber spannend. Dann ist es ja eigentlich die gleiche Arbeit wie bei jedem anderen Creator, immer, die du machst. Lass uns jetzt mal noch ein bisschen über Website und Online-Shopping reden.
Ja, das ist ein tolles Thema. Also ich vermeide die meisten Online-Shopping-Webseiten. Also ich benutze eine Plattform, die heißt Amazon, über die App, weil das ist ja mehr oder weniger barrierefrei. Das geht schon so. Aber auf den Internetseiten, weil jede Online-Shopping-Seite ist ja anders aufgebaut.
Ja.
So, und das ist sehr, sehr, sehr stressig. Und leider ist das mit Amazon noch einfacher. Sollte ich vielleicht auch mir noch mal eine Scheibe von abschneiden und mich individualisieren, aber manchmal wählt man den Weg des Einfachen.
Warum ist das bei Amazon einfacher?
Also in der App zumindest ist es, ich habe automatisch eingestellt, dass die Farben invertiert werden, weil die App bietet keinen Dark Mode an. Das ist schlecht, zumindest habe ich keinen gefunden. Und das sollte eigentlich so eine Grundvoraussetzung für jede App sein.
Ja.
Und dann ist es relativ einfach aufgebaut. Links sind immer die Bilder, rechts die Titel. Also wenn man es eingegeben hat. Klar, zwischendurch kommt auch mal extra Werbung und so. Das verwirrt ein bisschen. Aber ich finde meistens meine Produkte immer in den ersten drei Optionsmöglichkeiten. Und ja, vielleicht sind es nicht immer die günstigsten. Aber ich finde da zumindest was.
Also ist Amazon ein relevanter Kanal für dich, um auch einzukaufen?
Ja, das muss ich schon, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Ich frage das ja nicht ohne Grund, wie gesagt, weil wir sind ein Marketing-Podcast, wie gesagt, und ich frage das deshalb, wie gesagt, mal, weil wir haben ja eben über die Zielgruppe gesprochen, immer, die du ja erwähnt hast, wie groß die eigentlich ist und dass man die dann ja auch, wenn man seine Hausaufgaben richtig macht, einfach auch sehr gut abholen kann und dass es sich einfach auch lohnt, da irgendwie Arbeit reinzustecken, auch als Marketer, ja.
Absolut, das würde ich auf jeden Fall bevorzugen, weil dann hat man noch mehr Möglichkeiten, auch woanders etwas zu shoppen zum Beispiel. Und es gibt ja auch bestimmte Produkte, die findet man nicht überall oder nicht bei Amazon oder wie auch immer. Und da will man ja die speziellen Webseiten besuchen. Ja, hast du spezielle Webseiten, dann hast du wieder spezielle Probleme oder Herausforderungen, sagen wir es mal.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Wird dir zum Beispiel, wenn du mit diesem Spracherkennungstool halt irgendwie arbeitest, irgendwie angezeigt, dass es eine Ad ist, also eine Werbung? Oder irgendwie kannst du nicht unterscheiden zwischen organischem Content und Ads, die da geschaltet werden?
Ja, das kommt immer wieder drauf an, wo du drauf rumsurfst. Also manchmal wird mir das zum Beispiel als Werbung angezeigt, dann wird da gesagt, Werbung, dann so und so und so. Oder manchmal hast du auch nur so ein Klickgeräusch, also du willst quasi was anklicken, antippen, aber es reagiert einfach gar nicht.
Ja.
Manchmal wird es als Bild angezeigt, also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich und nicht, ja, perfekt einheitlich.
Was können wir im Bereich irgendwie Online-Shopping noch verbessern? Wir haben ja eben über die Bilder ja zum Beispiel mal gesprochen, dass wir mal da zum Beispiel mit Maltext arbeiten können. Können wir bei der Titelgestaltung zum Beispiel noch Sachen besser machen?
Genau, Titelgestaltung, also kontrastreich, gerne auch den Preis direkt unter dem Titel zum Beispiel. Ja. Ja, wenn man erstmal auf den Titel klicken muss, dann hat man eine Beschreibung, dann musst du runterscrollen und dann irgendwann kommt dann der Preis. Also das wäre super, wenn das zum Beispiel auch direkt ersichtlich ist. Und auch so relevante Informationen, vielleicht ein bisschen fetter gedruckt oder ein Ticken größer, also Versandbereich und. Man muss sich das vorstellen, auch als sehende Person, eigentlich relativ einfach. Welche Informationen sind für dich auf dem ersten Punkt relevant? Titel, Preis, Versandmöglichkeiten, also für mich jetzt. Und damit kann man ja schon relativ viel machen.
Das sind die gleichen. Also das ist ja die Informationen, die wären für mich jetzt auch am relevantesten, wenn ich halt einen Kauf tätige. Lass uns nochmal zu dem Bereich Social Media kommen, das finde ich mal sehr spannend. Wie gesagt, du hast eben schon gesagt, YouTube kann man ganz gut nutzen. Irgendwie, wie ist das mit Facebook und mit TikTok?
Ja, Facebook, da bin ich mittlerweile schon relativ raus, weil der Feed oder die Timeline, ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt echt ist und was da Werbung ist. Und irgendwie war das auch mal eine Zeit lang so, dass es ziemlich kaputt war. Das heißt, es wurde mir nichts mehr angezeigt, wen ich folge. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe da echt keine Lust mehr drauf.
Okay.
Also ich bin seltener drauf unterwegs und ja, also ich bevorzuge das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin eher so auf Instagram unterwegs, ganz viel auf TikTok und YouTube. Und zum Beispiel bei TikTok kann ich halt sagen, ja, also die Videos sind ja oft auch nur so mit Audio. Mittlerweile gibt es ja auch so eine Textfunktion, die man hinzufügen kann, denn der wird ja auch automatisch vorgelesen, also wenn du es möchtest.
Ja.
Was heißt automatisch? Musst du einstellen. Das nutzen ja viele mittlerweile. Aber nicht der Barrierefreiheit wählen, sondern weil die zum Beispiel selber gar nicht ins Video reinsprechen wollen, ist ja auch eine alternative Möglichkeit. Wenn du gar nicht ins Video reinreden willst, dann nimm doch so eine Sprachausgabe. Und TikTok und andere Plattformen bieten das ja teilweise an. Und ja, dann hörst du die Musik, die Leute, die das erzählen. Und dann versuchst du dir irgendwas darauf zusammenzureimen oder anhand des Titels oder wie auch immer. Wobei, ich glaube, jeder hat ja so die Leute, denen er folgt. Und dann weiß man ja in der Regel schon, was es ist. Aber ja, wenn da jetzt jemand tanzt und man hört die Musik, ja, da kann ich auch nicht viel mit anfangen. sieht vielleicht gut aus, aber.
Ist halt nicht wie bei deinem Content.
Genau. Ja, bei mir versuche ich halt wirklich immer viel zu reden, um einfach, ja, so gut es geht, barrierefrei zu machen. Ich mache auch Captions immer. Da bin ich mal ganz ehrlich, ich nehme meistens die Auto-Captions, weil das nochmal durchzugucken, Barrierefreiheit, ne, wieder ein anderes Problem, das ist teilweise so schwierig und anstrengend, aber ich versuche es zumindest, dass wir dann auch mehr Menschen mit abholen können.
Ich komme nochmal zur Website zurück, weil ich das wirklich spannend finde. Ich sagte mal, wir haben eben schon gesagt, wir mal irgendwie Alttext bei Bildern ausfüllen, quasi mal die Menüstruktur eindeutig so benennen, dass es vorgelesen werden kann und mal der Sache folgen kann. Irgendwie einen ordentlichen Kontrast auf der Website eben halt herstellen, damit du es eben halt auch noch erkennen kannst, wenn man es liest. Wie kann man dir noch das digitale Leben einfacher machen?
Ja, also ich habe da natürlich Wünsche, aber ich glaube, da hat wieder jeder unterschiedliche Wünsche. Also ich wünsche mir halt prinzipiell immer die Option eines Dark Modes, auch auf Webseiten. Gut, da kann man natürlich selber auch mit den Bedienungshilfen arbeiten, aber ich finde es prinzipiell immer ganz gut, dass man so einen Dark Mode hat, kontrastreicher Text. Und vielleicht hier oder da auch mal eine Option, dass vielleicht der Text automatisch vorgelesen wird. Oder es gibt es ja auch, ne, bei Nachrichtenseiten teilweise, jetzt klickst du unten drauf, dann wird ja per Player vorgelesen. Klar, ist ein extra Aufwand, aber wäre zum Beispiel ganz praktisch. Und das holt ja dann nicht nur die blinden Menschen oder sehbeeinträchtigten Menschen ab, ne? Vielleicht auch Menschen, die allgemein vielleicht nicht so gut lesen können oder langsam oder wie auch immer.
Ja.
Also, und nicht jeder nutzt den Screenreader. Also wenn man diese Option einbaut, dann holt man da wieder noch mehr Menschen mit ab. Man sieht es halt immer nicht direkt, wen hat man damit abgeholt, ne? Aber gut, ich weiß nicht, wie die Statistiken dazu sind. Vielleicht kann man das sogar einsehen.
Weißt du, wie aufwendig ist, sowas einzubauen?
Also ich habe jetzt nicht IT in dem Bereich studiert, deswegen kann ich das jetzt nicht wirklich sagen, wie aufwendig das ist. Aber ich weiß, wenn man selber in diesem Thema wirklich drin steckt, also wie man eine Webseite strukturiert und baut, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so ein großer. Na, aber ich will es nicht unterschätzen. Es ist schon Arbeit, aber ich glaube, das wird man hinkriegen.
Was nervt dich am meisten?
Was nervt mich am meisten, wenn ich auf mir unbekannten Webseiten unterwegs bin? Also sprechen wir zum Beispiel von Behörden-Webseiten, ne? Die sollen ja eigentlich mittlerweile barrierefrei sein oder demnächst irgendwann. Dann schaffe ich es auf dieser Webseite irgendwie das zu finden, was ich will, über die Suchfunktion oder. Und dann komme ich am Ende an, da steht ja zum Beispiel Antragsformular XY, Klammer auf, nicht barrierefrei, Klammer zu.
Super, okay.
Das ist grauenhaft. Ja, dann kämpfst du eine halbe Stunde auf der Webseite und dann heißt es auch, Dokument ist nicht barrierefrei.
Was machst du dann?
Dann rege ich mich erstmal auf und dann, und dann versuche ich zum Beispiel bei der Behörde mir einen Termin zu nehmen und lass die das dann ganz ehrlich machen. So, ihr füllt mir das jetzt aus, weil ich konnte es selber ja zum Beispiel nicht machen.
Ja. Was sind noch so Klassiker, die dir digital begegnen?
Aktuell natürlich immer dieses Akzeptieren, Nicht-Akzeptieren, also diese, ich glaube, Cookies.
Genau, Cookie-Banner, ja.
Ja, also das ist teilweise auch nicht immer so ganz einfach, da drauf zu kommen. Akzeptieren und wie kann ich das jetzt nicht akzeptieren oder wie kann ich nur die wichtigsten Sachen, das ist ja bei jedem irgendwie unterschiedlich aufgebaut.
Ja.
Also das macht mich wahnsinnig. Das
ist auch sehenschwer.
Also. Ja, ja, das ist katastrophal. Ich meine, es muss irgendwie jetzt gemacht werden, okay.
Ja.
Aber bis ich da erstmal durch bin, da neige ich manchmal auch gerne, einfach die Webseite dann so beiseite zu lassen. Ja, okay, komm. Passt mir nicht, weil es halt teilweise komplizierter ist oder in der Mitte irgendwo ist oder rechts unten oder links oben oder wie auch immer. Gut, da gibt es auch keine einheitlichen Standards vielleicht, aber wenn man da noch etwas vereinfachen könnte man den Zugang zur Website auf jeden Fall nochmal verbessern.
Also das sind auch Sachen, mit denen du dich dann proaktiv beschäftigst, also weil das ist ja wirklich, das ist sehr viel Text, sehr viel Kleingedrucktes, eben halt irgendwie sehr viele komische Formulierungen und Häkchen eben halt, die man setzen muss. Also das ist ja ein Pain für alle. Ja.
Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, manchmal drücke ich einfach auf alle akzeptieren, wenn ich diesen Schalter gefunden habe, weil es einfach, anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ist nicht der richtige Weg vielleicht, aber das ist halt manchmal der Weg, den ich wähle.
Was nervt dich noch? Ich mag, dass ich das so zu fragen, weil das sind ja alles, was dich nervt, ist ein unglaublicher Praxis-Hack. Also allein quasi mal bei den letzten drei Punkten, die du schon gesagt hast, das sind ja Kleinigkeiten, die man einfach irgendwie sehr, sehr einfach als Website-Betreiber, als E-Commercer oder als Online-Marketer einfach verbessern kann.
Ja, was nervt mich noch auf Webseiten, wenn zum Beispiel im Kontaktbereich, Servicebereich die Informationen nicht einfach direkt oben aufgebaut sind, wo sie sein sollen.
Ja.
Also beispielsweise Hotline, ne? Also wenn du hast irgendwie einen Betrieb, du hast eine Webseite, okay, schön und gut, ich komme vielleicht nicht so gut auf der Webseite zurecht oder habe Fragen zum Produkt, dann würde ich gerne direkt anrufen oder wie auch immer. Das ist ja teilweise auch immer relativ schwierig zu finden. Impressum zum Beispiel, gut, ist ja meistens unten oder oben in ganz klein, okay, ich weiß ungefähr, wo es ist, dann ist man da drauf und dann, bis man da den Ansprechpartner gefunden hat und so. Das sind so Kleinigkeiten, die könnte man, denke ich mal, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr verbessern. Und da würde man halt sehr viele Menschen, ich glaube Millionen von Menschen abholen, die das dann einfach leichter haben, den Zugang.
Was wäre für dich besser, Chat oder der Kanal E-Mail, so als Supportkanal zum Beispiel?
Ich finde prinzipiell E-Mail besser, weil beim Chat muss man ja auch wieder, wie gesagt, kein ITler, aber muss man auch wieder gewisse Dinge berücksichtigen, dass man auch wirklich auf die Chatleiste reinkommt, es etwas eingibt, okay, dann hast du es abgesendet und dann ist aber wichtig, wie kommst du jetzt mit dem Screenreader nach oben, um dann die jeweiligen Antworten zu sehen.
Ja.
Und wann weißt du genau, wann eine Antwort kommt. Also das finde ich schwierig, deswegen schreibe ich lieber gerne E-Mails und der beste Weg ist eigentlich mal Telefonie, weil dann weiß man einfach direkt so, okay, das Problem habe ich, wie können Sie mir helfen? Gut, da muss ich am Telefon immer sagen, dass ich manchmal blind bin, wenn die sagen, gucken Sie auf der Webseite. Aber ja gut, können Sie ja nicht wissen, ne? Ist ja klar.
Ja. E-Mail stelle ich mir dann von den Kanälen, die wir bisher besprochen haben, fast am einfachsten vor, weil das ist ja nur Text.
Ja, also solange ich jetzt nicht auf der Internetseite ein Formular ausfüllen muss, das ist nämlich nochmal so eine Herausforderung. Wenn ich zum Beispiel die E-Mail suche, dann heißt es, füllen Sie dieses Formular aus.
Ja.
Okay, wenn es barrierefrei und zugänglich ist und wenn alle Bereiche Vorname, Nachname, E-Mail per Screenreader vorgelesen werden oder auch kontrastreich sind, okay. Aber wenn nicht, das ist leider auch oft der Fall, wo ist denn hier die E-Mail, an die ich mich wenden kann? Das hatte ich nämlich auch schon öfters. Die ist dann gar nicht ersichtlich.
Ich glaube, wir haben jetzt so einen sehr, sehr leichten Eindruck eben mal davon bekommen, quasi mal, wie Surfen für dich halt irgendwie funktioniert oder wo da die Herausforderungen sind. Wie kann man sich denn da helfen lassen, wenn man das verbessern möchte?
Also man könnte sicherlich sich an den Blinden- und Sehbehindertenverband wenden, weil die einfach Themenbereich alles Mögliche abdecken und denen sagen, hey, ich habe das und das. Die und die Sache, die ich gerne machen möchte, ich möchte die Webseite barrierefrei gestalten. An wen könnt ihr mich denn weiterleiten oder wie könnt ihr mir helfen? Also einfach einen Blindenverband anschreiben und dann kriegt man da sicherlich auch Informationen.
Wie kann man checken, ob man da schon Sachen richtig oder falsch macht, wenn man selbst eine Webseite hat?
Am besten, wenn man natürlich selber eine Vergrößerungssoftware nutzt oder einen Screenreader. Das werden natürlich dann die wenigsten machen, weil da braucht man ja wieder Erfahrung in dem Bereich. Wieder hier die Aufgabe vielleicht, sich an den jeweiligen Blindenverein der jeweiligen Stadt zum Beispiel zu wenden und zu fragen, hey, könnt ihr mal die Website auf Barrierefreiheit checken? Hm. Ich glaube, da wäre auch der Anklang sehr positiv, weil die dann denken, wow, so eine Firma oder ein Unternehmen kommt auf mich zu und will, dass wir das mal kontrollieren.
Ja.
Man muss dann aber auch damit rechnen, dass wahrscheinlich nicht alles gut funktioniert. Ansonsten, da wissen wahrscheinlich die Leute, die Expertinnen das besser, die das studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, auch so Kurse oder Punkte, die man halt abhandeln kann, dass man dann weiß, okay, das und das, Accessibility, ne, ist jetzt quasi erledigt oder nicht. Wie gesagt, da bin ich nicht komplett drin in dem Thema.
Hm. Weißt du, ob es irgendwelche Tools gibt, womit man das tracken kann? Also wie zum Beispiel im SEO-Bereich gibt es so Tools, die man über seine Webseite jagen kann und dann irgendwie gibt es so eine Skala aus.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das selbst noch nie probiert habe, weil ich ja dann meistens es einfach umgehe und diese Webseiten dann links liegen lasse.
Du bist ja auch viel, ich sage jetzt mal, im Außendienst unterwegs. Du hast ja auch erzählt, dass du ja mal mit Schulen unterwegs bist und da einmal für das Thema sensibilisierst. Was machst du da?
Ich erzähle prinzipiell über meinen Werdegang, also wie ich was geschafft habe, wie ich von einer Schule für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen auf eine reguläre Hochschule, also oder Universität gegangen bin,
ja.
Da studiert habe, welche Herausforderungen damit mit sich bringen, also quasi ein Riesenspektrum. Also das heißt vom wie bin ich im Internet unterwegs, wie verreise ich, was denken Menschen über mich, wenn sie mich mit dem weißen Langstock sehen, da gibt es ja auch mal so gewisse Bilder. Gilt natürlich nicht für jeden und versucht da quasi die Kinder und Jugendlichen erstmal aufzuklären, wenn sie selber keine Beeinträchtigung haben. Und wenn ich speziell an Schulen für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen bin, dann versuche ich diese Kids zu motivieren quasi, wenn sie nicht schon motiviert sind. Aber es gibt halt immer so Höhen und Tiefen im Leben. Und wichtig für mich ist halt, deswegen freue ich mich auch hier zu sein, dass man einfach diese Brücken bauen und Barrieren beseitigen kann. Wir können ja nur voneinander lernen, wenn wir auch miteinander reden.
Das ist ja immer so die Herausforderung, mal dieses Brücken bauen, dass man halt in den Austausch kommt. Deshalb finde ich das Gespräch mit dir eben halt irgendwie sehr spannend. Oder auch als wir die Treppe halt irgendwie hochgegangen sind, sagst du, nee, geh mal vor und mach mal halt so ganz locker. Aber eben halt, das ist ja, man hat ja selbst immer so Barrieren im Kopf und hat ja immer das Gefühl, was falsch zu machen. Was kann man dagegen tun oder ist das einfach Blödsinn?
Also prinzipiell Fragen. Ja, also das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn man sich bei irgendwas unsicher ist, das mache ich ja auch. Oder ne, Kinder machen das ja auch immer. Wenn sie irgendwas nicht wissen, fragen sie mal nach. Und das finde ich immer super, super wichtig. Versuchen, das ist natürlich schwer, man hat immer so gewisse Bilder im Kopf, nicht von Anfang an davon auszugehen, ah, okay, diese Person ist blind, sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause und macht nichts. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ne? Ja.
Und ja, da du bist ein YouTuber mit 100.000 Followern und 500.000 TikTok-Followern. Ja,
genau, also ich mache schon einiges.
Ich hatte Creator hier, die hatten weniger Reichweite.
Ja. Aber die Sache ist halt wirklich Fragen. Und es gibt immer so drei Regeln, die ich immer Menschen mitgebe, wenn sie blinden oder sehbeeinträchtigten Menschen auf der Straße sehen oder allgemein Menschen mit Beeinträchtigung, wo man dann denkt, oh, Regel Nummer eins ist, ja, du kannst ja gucken, du kannst ja kurz beobachten für ein paar Sekunden. Gehst du davon aus, dass diese Person Hilfe braucht oder nicht? Ja. Das kann dein Bauchgefühl sein, das kann dein Vorwissen sein, wie auch immer. Regel Nummer zwei, ansprechen. Verzeihen Sie, brauchen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen behilflich sein?
Ja.
Und nicht sagen, ich helfe Ihnen jetzt, Punkt. Nee, ja, also habe ich auch schon oft, wie oft hat mich jemand am Arm festgehalten und mich in die U-Bahn reingezerrt.
Okay.
Vielleicht wollte ich da gar nicht rein. So, und Regel Nummer drei, ganz wichtig, nicht anfassen.
Ja.
Also gerade bei blinden Menschen nicht ungefragt anfassen, weil die meisten Menschen sind ja nett.
Ja.
Okay, aber du kannst immer noch Menschen haben, die nicht so nett sind. Vielleicht wollen die auch was klauen.
Ja, würde ich auch selbst nicht wollen, dass mich jeder anfasst oder so.
Richtig. Ja. Ne, und diese drei Punkte, beobachten, ansprechen, nicht anfassen, damit macht man schon sehr, sehr, sehr vieles richtig im Alltag, im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung.
Kommen wir mal zur letzten Kategorie, die wir festmachen, die heißt einfach mal machen. Wir reden jetzt ja über irgendwie den digitalen Bereich. Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre dein Hack, den du raushauen würdest, wenn man sagt, einfach mal machen, damit man sich das hier nicht nur theoretisch anhört und sagt, wow, jetzt habe ich mal eine Menge gelernt, sondern was kann ich direkt praktisch tun?
Was noch viel zu wenig gemacht wird, einfach mal eine Bildbeschreibung, ein Alternativtext. Also wenn man das schon machen würde, würde man extrem viel, also nicht nur auf Instagram, auch auf Webseiten, den Menschen helfen, weil man dann einfach mal nicht nur hört, Bild, Bild, sondern einfach mal weiß, okay, was ist denn das für ein Bild?
Ja.
Und das hilft einem extrem viel. Vielleicht unterschätzen jetzt die ZuhörerInnen, weiß ich nicht. Aber das macht so, so viel aus, wenn man einfach Alternativtext benutzt. Und die jeweiligen Menüpunkte auf der Website oder wie auch immer auch so hinterlegen, dass auch ein Screenreader das sich vorlesen lassen kann. Das werden die ExpertInnen jetzt besser wissen. Aber genau, nicht, dass da irgendwelche Hashtags und Zahlenkombinationen stehen, habe ich auch oft, sondern wenn da steht Startseite, dass es nicht nur visuell sichtbar ist, sondern auch wirklich mit dem Screenreader erfasst werden kann.
Das klingt gar nicht so kompliziert und das könnt ihr, glaube ich, alle da draußen einfach mal machen. Erdin, vielen Dank für deine Zeit und für den Ausflug, den du mit uns gemacht hast, um uns mal zu zeigen, wie die digitale Welt sich für dich anfühlt und wie du sie erlebst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag und allen anderen da draußen auch.
Das war wieder unglaublich spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Beziehungsweise ich hoffe das nicht nur, ich bin mir da sicher. Vor allem, was das bei mir ausgelöst hat, ist eben, mich einfach mal in dieses Thema reinzuversetzen. Und ich werde ab jetzt jeden LinkedIn-Beitrag, den ich schreibe, einfach ein bisschen sorgfältiger gestalten. Und sind wir mal ehrlich, das sind 60 Sekunden, die man braucht maximal, um einen vernünftigen Alttext zu einem Foto zu schreiben. Macht das einfach mal. Und vor allem macht das auch einfach mal, was er denn hier zum Schluss gesagt hat. Setzt euch einfach mal mit euren Websites und euren Inhalten auseinander. Zum einen macht ihr damit was sehr, sehr Sinnvolles und für euch als Marketer, denn darum geht's ja. Wir sind ja ein Marketing-Podcast. Dabei könnt ihr euch in einer richtig spannenden Nische positionieren. Der Markt ist größer, als ihr denkt, was ihr da eben mitbekommen habt. Und wenn ihr der Place to be, zum Beispiel zum Online-Shopping seid, ist das ein echter Early-Adopter-Bonus, wo es sich einfach mal lohnt, glaube ich, Ressourcen reinzustecken. Ich finde die Geschichte von Erdin richtig klasse. Folgt dem Mann bitte auf Instagram, auf YouTube oder auf TikTok. Einfach nach Mr. Blindlife suchen und schaut euch das mal an, hört euch das nicht nur an, dann bekommt ihr mal einen richtigen Eindruck, wie so der Alltag aussieht. Und das muss man auch mal sagen, Erdin macht das unglaublich unterhaltsam. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch zum Beispiel beim Thema SEO fit machen wollt und da könnt ihr nämlich jetzt die Brücke schlagen zum, wie schreibe ich denn gute Alttexte, was sind Hygienefaktoren in meinem SEO-Game und Ähnlichem, dann beschäftigt euch doch mal mit unserem OMR-Report beziehungsweise den beiden OMR-Reports zum Thema SEO. Da haben wir einen Beginners-Guide und einen Pro-Guide geschrieben mit unseren Freunden und Freundinnen von Klaneo. Die haben da amtlich abgeliefert. Und SEO hat sehr viel mit Handwerk zu tun. Wie du dieses Handwerk lernst und warum das auch auf Social Media immer relevanter wird, das steht in diesen beiden Ausgaben. Die findest du unter omr.com/report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode
Warenkorb
bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Ich darf mal wieder Danke sagen für euren Support. Wenn ihr uns hier supporten wollt und euch dieses Thema, was wir heute besprochen haben oder diese Episode, die wir heute gemacht haben, besonders gut gefallen hat, tut uns einfach einen riesengroßen Gefallen. Schaut bei Apple Podcast oder bei Spotify vorbei. Lasst uns gerne 5 Sterne da. Oder schreibt eine kurze Rezension oder noch viel besser, denn mein Ziel ist es heute mit dieser Episode, dass den Account Mr. Blindlife viel, viel mehr Menschen sehen. Nehmt euch den Link zu dieser Episode, macht dazu einen Insta-Beitrag fertig, macht dazu einen LinkedIn-Beitrag fertig und knallt den einfach da draußen ins Netz. Der Content von Erdin ist unglaublich gut, der ist es wert, gesehen zu werden. Ihr könnt ihn ja sehen und supportet diesen Mann einfach, denn das ist mal eine richtig inspirierende Geschichte, die wir heute im Podcast haben. Einfach mal nach Mr. Blindlife suchen. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.